Flo hat gerade gesagt, er predigt nicht, keine Angst. Ich sage euch, ich predige, habt keine Angst. Ja. Ich möchte heute diese Predigt mit einer Frage starten. Und zwar mit der Frage, was glaubst du, läuft falsch in dieser Welt? Ja. Nimm dir mal einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken. Ich bin mal kurz ruhig. Ich vermute mal, dass du nicht lang drüber nachdenken musstest, bevor dir ein paar Sachen in den Sinn gekommen sind, die du benennen kannst, was falsch in dieser Welt läuft. Vielleicht war es was Politisches, vielleicht war es, hast du gar nicht lang gebraucht, bis dieses große Wort Krieg kam. Vielleicht ist es aber auch eher was Persönliches bei dir, gar nichts Weltbewegendes, sondern vielleicht eher das Leid von einer geliebten Person. Irgendwelche unerfüllten Wünsche oder Träume, die du selber hast. Und ganz gleich, was es ist, du wirst höchstwahrscheinlich dieser Aussage zustimmen, irgendwas läuft gewaltig falsch in dieser Welt. Und dieser Palmsonntag heute, den wir jetzt heute feiern, der lädt uns genau ein, über diese Frage nachzudenken. Was läuft eigentlich falsch auf dieser Welt? Warum lädt er uns dazu ein? Ganz einfach, weil die Geschichte, die Flo uns gerade vorgelesen hat aus Matthäus 21, sie beschäftigt sich mit Menschen, dem Volk Israel, was damals gelebt hat, und sie waren nicht wirklich frei. Ja, damals gab es die Römer, Rom, so die Großmacht, von denen sie beherrscht waren. Und das Volk Israel, es lebte zwar in seinem eigenen Land, aber es war de facto nicht frei. Das heißt, sie waren versklavt von einer fremden Macht in ihrem eigenen Land. Und wenn wir eins über die Israeliten wissen, dann ist es, dass sie sich zutiefst gesehnt haben nach Frieden. Sehnsucht nach Frieden. Und das ist heute Morgen auch das, was uns alle hier vereint, da bin ich mir sicher. Ein Gesicht, ein Gefühl, was wir heute Morgen alle haben. Den Wunsch nach Frieden. Der russische TV-Moderator Ivan Urgant hat sich im letzten Jahr im Februar gleich nach dem Beginn des Krieges von Russland und der Ukraine gegen diesen Krieg öffentlich ausgesprochen. Und er wurde daraufhin suspendiert und er hatte noch die Möglichkeit, sich über Instagram kurz zu verabschieden. Und er hat einen einzigen Satz gepostet und hat gesagt, ich wünsche uns einfach nur Frieden. Ein Satz, der bis dahin in unserem friedlichen und ruhigen Europa eher wie so eine nette Floskel geklungen hat. In diesem Moment hat er getroffen und gesessen und einen tiefen Schmerz in uns allen hervorgeholt. Wir wünschen uns Frieden, aber was läuft falsch, dass wir diesen nicht dauerhaft haben können? Ich glaube, wenn wir dieses Gefühl jetzt mal hier so haben und packen können, dann können wir auch verstehen, warum die Menschen beim Einzug von Jesus solch ein Fest geschmissen haben. Ich habe früher, als ich diese Geschichte, wenn ich die in meiner Kinderbibel gelesen oder mir angeguckt habe, ja, wie dort die Leute am Straßenrand stehen und irgendwie so Palmzweige wedeln und ein Teppich auf dem Boden ist, ja, und Jesus da auf dem Esel einreitet. Ich habe so gedacht, das ist ja ein großer Open-Air-Gottesdienst, ja, so wie wir das heute auch von unseren Sommermonaten kennen. Und sie haben ihn gefeiert, weil es eine alttestamentliche Prophetie gab. Ja, die Menschen, die wussten, irgendwann kommt der Zeitpunkt, da wird ein König kommen, er kommt zu uns und er wird uns befreien und er wird uns retten. Und sie wussten auch ganz genau, wie dieser König kommen wird. Das lesen wir in Vers 4 und 5. Da heißt es, das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir, er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Und da kommt dieser Junge, dieser mittlerweile relativ berühmte Rabbi, ausgerechnet auf einem Esel angeritten in Jerusalem. Und die Menschen, sie verstehen dieses Zeichen sofort und ein Fest bricht aus. Spannend ist aber, dass es eigentlich gar kein Gottesdienst war, gar keine Feier war, kein Open-Air-Worship war, sondern dass es vielmehr eine politische Demonstration war. Das lesen wir nicht direkt aus dem Text hier raus, aber man kann es doch erahnen, wenn man sieht, wie Jesus gefeiert wurde oder besser gesagt, womit Jesus gefeiert wurde. Ja, das lesen wir dann in Vers 8. Da steht, andere hieben Zweige von den Bäumen ab. Und diese Geschichte, die steht in allen vier Evangelien und deswegen liest man in den anderen Berichten darüber auch noch, dass es Palmzweige war. Sie hieben Palmzweige ab und sie legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, gepriesen sei Gott in der Höhe. Sie feiern ihn also mit Palmzweigen und sie feiern ihn mit diesem Zuruf Hosianna, gepriesen sei Gott. Und was man verstehen muss, ist, dass das nicht einfach so zufällig diese beiden Dinge sind, sondern dass da eine tiefe Symbolik dahinter steckt. Wir gucken uns erstmal den Palmzweig an. Ja, zwischen dem Alten und dem Neuen Testament liegen 400 Jahre Zeit und da ist eine ganze Menge passiert. Das liest man nicht direkt aus der Bibel heraus, aber das kann man aus unzähligen Geschichtsbüchern heute nachlesen. Ja, bevor Israel eingenommen wurde von den Römern, haben sich jede Menge andere antike Großmächte abgewechselt in Israel mit dem Herrschen. Israel war dauerhaft besetzt. Und es gab eine Zeit, als diese Feinde mal verjagt werden kann. Und in dieser kurzen Etappe herrschte eine kurze Zeit des Friedens in Israel. Ist eingegangen in die Geschichte unter dem Begriff des jüdischen Friedens. Und das, was die Israeliten dann als allererstes gemacht haben, ist, dass sie sich ihr eigenes Geld gemacht haben. Ja, das ist das, wenn du halt plötzlich frei bist, nicht mehr von der Besatzungsmacht gezwungen bist, deren Geld zu benutzen, machst du dir deine eigene Knete. Ja? Und ratet mal, was sie sich auf ihre Münzen drauf geprägt haben. Ein Palmzweig, genau. Ein Palmzweig war das Symbol für eine geglückte Revolution. Ja, wir haben die Feinde verjagt und den Beginn der daraus resultierenden Freiheit. Und das heißt in unserem Text hier bedeutet dieser Palmzweig auch, ich will frei sein und ich bin bereit dafür zu kämpfen. Und dieser Ausspruch Hosianna, er ist eigentlich einfach nur ein Zuruf zu Gott, ein Hilferuf. Gott, hilf mir, hilf uns dabei. Und aus diesem Grund war der Einzug von Jesus nach Jerusalem an dieser Stelle eigentlich eine politische Demo. Und die Palmzweige könnte man vielleicht so verstehen wie heute irgendwelche Schilder, die man hochhält, ja, wo drauf steht, ich will frei sein und ich bin bereit dafür zu kämpfen. Sie haben ihre Missstände aufgezeigt und sie haben eigentlich erwartet, dass dieser König, der jetzt kommt, dass der ihre Missstände behebt. Und spannend ist jetzt, wie Jesus darauf reagiert. Ja, er kommt angeritten auf einem Esel, ja, nicht auf einem Schlachtross. Und er sagt damit, es wird keine Revolution geben, es wird keinen Krieg geben. Wir werden heute und auch morgen niemanden töten. Ja, und was er dann macht, das ist wirklich interessant. Diese Geschichte vom Einzug in Israel, in Jerusalem, ist in allen Evangelien berichtet. Und dann gibt es drei Evangelien, die synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas. Sie nehmen noch ein zweites Ereignis mit, an diesen Tag mit in den Blick, und zwar die sogenannte Tempelreinigung. Und da steht dann ab Vers 12, Jesus ging in den Tempel und er wies alle hinaus, die dort Handel trieben und etwas verkauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Jesus, er kommt also hier in den Tempel und er wird zornig. Er ist richtig böse bei dem, was er da sieht. Und das liegt nicht daran, dass Jesus ein Problem damit hat, dass irgendwelche Geschäfte gemacht werden. Überhaupt nicht. Sondern was ihn so zornig macht, ist, dass der Tempel so verwendet wird, wie er eigentlich nie hätte verwendet werden sollen. Der erfüllt seinen eigenen Zweck nicht mehr. Und indem er die Menschen dort hinaustreibt, hinausjagt, sagt er, habt ihr eigentlich den Verstand verloren? Wisst ihr eigentlich noch, wozu der Tempel und wozu ihr da seid? Der Tempel war nämlich als erstes der Wohnort Gottes. Gott hat dort gewohnt. Und als zweites ist der Tempel ein Ort für Menschen. Alle durften dorthin kommen, egal ob es dir gut ging oder ob du hilfsbedürftig warst. Ja, wenn du krank warst, wenn du obdachlos warst, war der Tempel der Ort, den du immer ansteuern konntest. Und Jesus sagt, weder ist das hier noch der Ort, wo jetzt Gott wohnt, noch helft ihr diesen Menschen, die Hilfe suchen, zu euch kommen. Stattdessen dreht ihr ihnen irgendein Zeug an und verkauft es ihnen, was sie gar nicht brauchen. Und Jesus sagt zu ihnen, habt ihr eigentlich vergessen, wozu ihr da seid? Das Volk, es zeigte Jesus eigentlich die Probleme, die sie so außen herum hatten. Und Jesus, er dreht den Spieß um und fragt sie, okay, aber was ist eigentlich mit dir? Und die Frage ist, was läuft denn bei ihnen falsch? Ich meine, es kann ja nicht der Wunsch gewesen sein, frei zu sein. Das ist ein sehr legitimer Wunsch. Sondern runtergebrochen können wir sagen, sie hatten sehr wenig Interesse an Gott und sehr viel Interesse an sich selbst. Das ist das, was hier geschehen ist. Sie wollten eigentlich, dass Gott alle Probleme, die sie in ihrem Leben hatten, löst, aber sie hatten gar kein Interesse daran, eine persönliche Beziehung zu Gott zu haben, Gott persönlich zu begegnen. Und das sieht man daran, dass sie ein Kaufhaus im Tempel gestartet haben. Jesus sagt, ihr habt aus diesem Ort eine Räuberhöhle gemacht, hey, eine Räuberhöhle. Und obwohl zwischen diesem Ereignis und uns heute knapp 2000 Jahre liegen, ähnelt sich unsere Kultur, unsere Gesellschaft ihrer damals extrem. Wir ticken recht ähnlich. Wir wünschen uns auch immer, dass Gott um uns herum alles regelt. Aber es ist nicht immer das große Interesse, da ganz nah an Gott dran zu sein. Und mit dieser Geschichte dreht Jesus den Spieß um und sagt, ja, um euch herum passiert jede Menge Blödsinn. Aber was ist mit dir? Was ist mit dir? Und das hören wir nicht so gerne, aber genau das konfrontiert Jesus hier. Im Jahr 1910 hat eine Zeitung in London einen Artikel veröffentlicht mit einer Leserfrage. Und sie haben gefragt, was stimmt nicht in der Welt? Die Frage, über die wir vorhin auch nachgedacht haben. Und es gab jede Menge Zuschriften, ja, und es hat auch ein Mann an diese Zeitung geschrieben, G.K. Chesterton. Und G.K. Chesterton ist ein christlicher Autor und Denker. Und seine Antwort hat es in die Zeitung geschafft, ja, was stimmt nicht mit der Welt? Und er schreibt, sehr geehrte Herren, ich, Mit freundlichen Grüßen, G.K. Chesterton. Ja, humorvoll und tiefgründig. Das ist die Antwort eines Menschen, der die Botschaft von Jesus verstanden hat. Und ich habe mich gefragt, wie würde das heute wohl aussehen, wenn eine unserer großen Zeitungen, ja, die Süddeutsche, die FAZ, vielleicht sogar die auflagenstärkste, ja, die Bild-Zeitung, fragen würde, was läuft falsch in unserer Welt? Ja? Wie viel Kritik würde kommen an unserem System? Ja, die Ampel ist schuld, nee, die Spritpreise, die Inflation. Bevor irgendjemand auf den Gedanken kommen würde, zu sagen, ich, ja. Aber das, was das Evangelium macht, es dreht deine Antwort einfach um. Und es fragt dich, okay, es sind jede Menge um dich herum schlecht und schlimm und sie liegen im Argen. Aber was ist mit dir? Und das bedeutet nicht keineswegs, dass Gott irgendwie an Ungerechtigkeit vorbeischaut. Es wird der Tag kommen, da wird jeder Gerechtigkeit Genüge getan und alle Ungerechtigkeit bestraft werden. Aber was Jesus hier tut, ist, er geht einen Schritt tiefer hinein. Er will nämlich an das Herz des Menschen hinan. Er will auch an dein Herz ran. Und das ist die Botschaft von Palmsonntag, dass Jesus sagt, ich bin nicht nur gekommen, um die äußeren Umstände irgendwie zu konfrontieren, sondern ich bin vor allem gekommen, weil ich dich konfrontieren möchte. Und deswegen möchte ich die Frage, die ich vorhin gestellt habe, jetzt nochmal ein bisschen umformulieren. Und du kannst dir nochmal einen kurzen Moment Zeit nehmen, für dich zu überlegen, wie antwortest du da drauf? Dann klingt die Frage so, was glaubst du, läuft falsch bei dir? Oder ein bisschen anders formuliert, womit konfrontiert Jesus dich? Und ganz gleich, was es ist, was du auf diese Frage auch antwortest, das wirklich Schöne ist, dass Jesus bei dieser Art der Konfrontation nicht stehen bleibt. Am Ende dieser Tempelreinigung, da kommt dieser wunderschöne Vers 14, wo es in der Bibel heißt, während er im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu ihm und er heilte sie. Ja, direkt nachdem er all diese Ungerechtigkeit angeprangert hat, die Leute dort hinausgeworfen hat, wendet er sich automatisch den Schwachen, den Hilfsbedürftigen, den Kranken zu. Blinde und Arme kommen zu ihm und er heilt sie. Und das ist die wunderschöne Nachricht des Evangeliums. Jesus, er konfrontiert nicht nur, sondern er heilt auch. Jesus, er zerbricht nicht nur, sondern er stellt auch wieder her. Jesus ist nicht dieser rasende König, ja, der irgendwie so völlig rasend vor Zorn wird wegen irgendeiner Art von Sünde, die jetzt hier im Raum steht, sondern Jesus ist der gnädige König, der auch hier an dieser Stelle eigentlich sagt, verstehst du denn eigentlich nicht, was ich möchte? Hey, ich möchte, dass es dir eigentlich gut geht, ja, dass du in gelingenden Beziehungen lebst und bist. Das ist es, was ich mir für dein Leben wünsche. Aber damit das passieren kann, müssen wir Blindheit erstmal Blindheit nennen, müssen wir Lähmung Lähmung nennen, müssen wir Sünde Sünde nennen. Denn ich kann nur wiederherstellen, ja, wenn es erstmal auf den Tisch kommt. Jesus konfrontiert, damit er heilen kann. Jesus zerbricht, damit er wiederherstellen kann. Das ist dieser König Jesus. Und wie genau macht er das? Wie stellt er uns auch wieder her? Indem er ans Kreuz geht. Ja, wenn wir den weiteren Verlauf des Palmsonntags sehen und lesen, dann stellen wir fest, dass seine Gegner irgendwann rasend und zornig auf ihn geworden sind. Und dass sie versuchen, ihn zu beseitigen. Und dass sie auch einen Weg dafür finden. Jesus, er wird von einem engen Freund von ihm verraten. Er wird verhaftet. Und er wehrt sich nicht mal dagegen. Und ihr Plan, um ihn zu beseitigen, wird sein Plan, um sie zu retten. Ihr Plan, um ihn zu töten, wird sein Plan, damit er uns allen Leben schenken kann. Das ist das, was Jesus tut. Er wird verhaftet und dann beginnen wahrscheinlich die schwersten Tage in seinem Leben. Die Karwoche, die Woche, die wir jetzt heute gerade zusammen starten. Die Woche des Leidens. Der Prophet Jesaja, er hat Jahrhunderte vor Jesus Christus gelebt. Und trotzdem hat er ziemlich genau das gesehen und beschrieben, in der Bibel aufgeschrieben, was Jesus durchleiden wird. In Jesaja 53, Vers 5, da lesen wir: Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wie stellt Jesus uns wieder her? Indem er sich selbst zerbrechen lässt. Und falls du immer noch denkst, ja, aber es sind doch die anderen, betrifft doch nicht so sehr mich, macht er in dem nächsten Vers sehr klar deutlich, wir alle, und da kann sich keiner ausnehmen, wir alle sitzen im gleichen Boot, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Das Evangelium, es hört bei dieser Konfrontation aber nicht auf, sondern das Evangelium, und das ist das Schöne, es sagt uns, du bist genauso rettungsbedürftig wie jeder andere Mensch auch. Ja? Du kannst dich da nicht davon ausnehmen. All das Böse, was auf dieser Welt passiert, du findest es bedingt auch in deinem eigenen Herzen. Ich hatte früher einen Dozenten, ne, der uns immer gepredigt hat, wartet nur mal ab. Ja? Wenn ihr nur in die richtige Situation kommt, werdet ihr merken, ihr seid zu jeder Versuchung, zu jeder Sünde auf dieser Welt fähig. Und ich glaube, er hat recht. Aber hier kommt die gute Nachricht, dass Jesus sagt, ich nehme alles auf mich, ausnahmslos alles. Ja, ich sterbe, damit du leben kannst. Und für einige von uns ist diese Botschaft eine, die wir schon oft gehört haben. Jedes Jahr vor Ostern kommt sie wieder, ja, und keine Sorge, jedes Jahr vor Ostern werden wir sie wieder hochhalten. Ja. Das sind die Basics des christlichen Glaubens. Aber wir dürfen uns da nie dran gewöhnen, an diese radikale Gnade des Kreuzes. Das, was Jesus dort für uns getan hat. Es verändert nicht nur meine Geschichte, es verändert nicht nur deine Geschichte, sondern es verändert die ganze Weltgeschichte. Aber Jesus, er starb auch ganz besonders für dich persönlich. All das, was er in dieser Karwoche, in dieser Leidenswoche durchlebt hat, da hatte er auch dich vor Augen, dich als einzelne Person. All diesen Verlust, all diesen Verrat, all diesen Schmerz, darin hat er auch dich gesehen. Und daran dürfen wir uns nicht gewöhnen. Letztendlich ist es das Kreuz, was Jesus zu dieser Art von König macht, wie er ist. Warum haben eigentlich die Christen nicht den Palmzweig zu ihrem Aushängeschild und Symbol gemacht? Sie hätten es auch mit dem Esel machen können, ja, Gott sei Dank ist er das nicht geworden, das Symbol unseres Glaubens. Weder der Esel noch der Palmzweig konnten wirklich Freiheit schenken, sondern nur das Kreuz. Denn wirkliche Freiheit, wirklicher Frieden, sie resultieren nur und nur aus der opferbereiten und aus der hingebungsvollen Liebe, die Christus uns vorgelebt und gezeigt hat am Kreuz. Amen.